Hallo. Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Hoff.
Martin, wo sitzen wir denn heute?
Wir sind unterwegs.
Ja, wir sind unterwegs. Unser Set ist nicht unser übliches Set. Wir sind hier irgendwo im Busch, in einem kleinen Raum.
Ja. Nun, wenn Beleuchtung, Schatten oder irgendetwas nicht passt, bitte keine Kommentare. Genießt einfach das Geschehen.
Genau. Wir kommen gerade von einer Zeltversammlung, von einer Reise nach Übersee. Und wir waren noch nicht zu Hause. Wir sind schon länger unterwegs. Ich habe es auch geschafft, mir einen Frosch im Hals einzufangen. Entschuldigt das bitte auch. Also frag mich nicht, wie es mir geht.
Nein, das werde ich nicht tun.
Lass mich mal ernsthaft husten und frage nicht, wie es mir geht.
Hoffentlich wird sich dein Frosch zusammenreißen.
Ja, wir müssen ihn etwas zurechtstauchen. Ihn in warmes Wasser setzen oder irgendwie sowas.
Ja, einer der Gründe, warum wir wahrscheinlich hier sitzen müssen, ist, dass jeder wissen möchte, was momentan in der katholischen Kirche los ist.
Ja, wir haben ein interessantes Thema. Denn Papst Franziskus ist kürzlich verstorben und das bietet eine großartige Gelegenheit für Veränderung. Bevor wir darüber sprechen, sollten wir doch beten. Würdest du das machen?
Ja, gerne. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir das sogar während einer ereignisreichen Reise machen können. Wir bitten dich, dass du uns bei diesem Gespräch führst und dass dein Name verherrlicht werde. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Martin, das ist eine sehr faszinierende Zeit.
Ja.
Und sogar Kardinal Dolan deutete an, dass fast wie ein besonderer Augenblick, wie ein göttliches Eingreifen für eine Zeit wie diese wäre. Und dass er es nicht besser choreografieren hätte können. Tatsächlich ist so eine Aussage sehr seltsam.
Ja, das ist sie, besonders wenn jemand gestorben ist.
Ja, und das bei dem Format, das Papst Franziskus hatte. Auch in den Medien wurde sehr interessante Punkte angesprochen. Für mich sind diese Punkte faszinierend. Dieser Papst war ein Papst nach dem Zweiten Vatikanum, stimmt's?
Oh ja, ein sehr entschiedener Fürsprecher für das Zweite Vatikanum.
Er war deutlich vom Zweiten Vatikanum geprägt. Und es gab viele, viele Kardinäle, viele Theologen, viele Laien und viele Missionswerke, die sicher nicht glücklich über die verschiedenen Richtungen waren, in die die Kirche abbog, besonders seit Papst Franziskus vehement gegen die lateinische Messe war. Und er verbot sogar, dass die lateinische Messe überhaupt noch angewendet werden sollte. Außer es gab sehr zwingende Gründe dafür oder dass eine Erlaubnis dafür erteilt wurde.
Kannst du uns einfach erklären, was die lateinische Messe ist?
Nun, wie der Name es nahelegt, wurde sie auf Latein gesprochen. Und es gibt bestimmte Traditionen, die mit der lateinischen Messe verknüpft sind. Beispielsweise wurde die lateinische Messe traditionell so vom Priester gesprochen, dass er nicht die Zuhörer anschaute, sondern sogar nach Osten blickte.
Okay.
Das ist sehr interessant, denn die Bibel hat viel darüber zu sagen, dass man sich nach Osten wendet, richtig? Und in Hesekiel finden wir Tadel für die Pharisäer und Leiter im Tempel, die sich zur Anbetung nach Osten zu verneigen pflegten. Nach Osten mit dem Rücken zum Tempel. Die meisten Kirchen sind sowieso in diese Richtung erbaut worden und nach Osten ausgerichtet. Und das war eine heidnische Kultur der Sonnenanbetung. Also viele Dinge aus dem Heidentum und dem Christentum haben sich vermischt. Es ist faszinierend, dass viele Kirchen in Wirklichkeit auf heidnische Städte errichtet wurden. Sie stehen auf den Grundmauern dieser heidnischen Städten, sogar der Vatikan selbst. Diese gen Osten gerichtete Anbetung war eine alte Tradition, aber sie war mit Heidentum gedrängt und stand im Widerspruch zu dem, was die Schrift sagt. Also die lateinische Messe wurde auf Latein gesprochen. Natürlich verstanden die Leute kein Latein. Es fügte also dem Ganzen eine Aura von Mystizismus hinzu.
Okay. Und dem Priester gab es eine Vormachtstellung, denn niemand konnte es verstehen.
Richtig. Natürlich gab es viele Streitigkeiten darüber, wie die Messe mit der Kirchengemeinde geteilt werden sollte. Natürlich gab es anfangs die Messe in beiderlei Gestalt. Das heißt, mit der Gemeinde wurden Wein und Brot geteilt. Aber dann ändert man das in eine Gestalt ab, sodass die Gemeinde keinen Wein mehr erhielt, sondern nur noch die Hostie. Und die Hostie selbst war kein Brot, das man brach, es war eine runde Oblate und wurde in einer Monstranz plattiert, die eine Art Halbmond war. Sogar wenn die Hostie durch die Straße getragen wird, wird sie in eine Monstranz gelegt. Nun, auch das hat heidnische Ursprünge. Denn die Mondsichel stand für die Gebärmutter der Semiramis. Und auch die Geburt des Sonnengottes innerhalb dieser gebärenden Gebärmutter wurde dargestellt. Es war eine antike Kultur, die das Christentum hineingebracht und zu einer vermischten Form der Anbetung gebracht wurde.
Okay.
Martin, natürlich war es ursprünglich einfaches, ungesäuertes Brot, was Jesus verwendete. Und er verwendet auch unvergorenen Wein, Traubensaft. Innerhalb des katholischen Systems wurde später der unvergorene Wein auch durch vergorenen Wein ersetzt. Biblisch ergibt es auch überhaupt gar keinen Sinn, denn Sauerteig, Hefe oder Fermentation war ein Symbol für die Sünde. Also das Brot musste ungesäuert sein und auch der Wein musste unvergoren sein. Denn beide waren Symbol für die Sünde. Und in Christus gab es keine Sünde. Das andere Problem war folgendes. Im Laufe der Zeit wurde die Messe als ein wirklicher Vollzug, als präziser, erneuerter Vollzug des Kreuzgeschehens angesehen.
Okay.
Noch ein Problem kam hinzu. Es wurde die Vorstellung eingeführt, dass es das tatsächliche Opfer war. Deswegen musste das Brot transsubstantiiert werden, also in den tatsächlichen Leib Christi verwandelt werden. Das Brot war nicht mehr ein bloßes Symbol. Es wurde jetzt zum tatsächlichen Leib Christi. Wenn man daran teilnahm, nahm man vom Leib Christi. Und die Messe wurde sehr regelmäßig gelesen, täglich. Und natürlich über verschiedene Gemeinden, Bezirke und Zeitzonen hinweg. Stellt sich später heraus, dass es auf der Welt keine Sekunde gibt, in der nicht irgendwo eine Messe gelesen wird.
Natürlich.
Was natürlich bedeutet, dass das tatsächliche Opfer Christi jede einzelne Sekunde irgendwo auf dieser Erde wiederholt wird.
Single second somewhere on this earth.
Ja, also das ist Gotteslästerung.
Nun Martin, ich denke, du hast recht. Denn die Bibel sagt, durch ein Opfer hat er für immer vollkommen gemacht. Also, wenn wir uns diese Dinge ansehen, Martin, müssen wir sehen, was jetzt mit der römisch-katholischen Kirche passiert. Denn seit 1962, seit dem Zweiten Vatikan, gab es diesen Schritt, die verschiedenen Kirchen zu akzeptieren. Nicht länger als Abgefallene, sondern als getrennte Geschwister, die wieder zur Kirche zurückgekommen sind. Das war das ganze Ziel der ökumenischen Bewegung. Und die ökumenische Bewegung wurde nicht für Katholiken aufgebaut, denn sie waren die Mutterkirche.
Ja.
Sie hatten ihre eigene Bewegung, die die Kirchen zusammenführen sollte. Aber die ökumenische Bewegung konzentrierte sich beim Protestantismus, um sie zu einer Position gelangen zu lassen, von der aus sie zur Herde zurückkehren würden. Wobei sie nicht notwendigerweise die Lehren annehmen mussten, denn man kann sie nicht miteinander aussöhnen.
Ja, man kann die protestantische Lehre nicht mit der katholischen Lehre versöhnen.
Nein, man kann sie nicht aussöhnen. Und so haben die Päpste über die Jahre hinweg betont, dass wir die Lehre beiseite legen müssen. Und Papst Franziskus war das besonders wichtig. Nun, wenn man die Lehre beiseite legt, dann geht im Grunde alles, stimmt's?
Ja, das ist wahr. Deshalb konnte er sogar das Heidentum annehmen.
Das Heidentum, die Anbetung von Pachamama, natürlich gibt es in den Medien viel darüber, denn das ist eine Form der Götzenanbetung, stimmt's? Und das war einer der Kritikpunkte, die seitens der Konservativen in der katholischen Kirche tatsächlich angebracht wurden. Dann kann man natürlich andere Religionen annehmen, die Christus nicht als den Weg, die Wahrheit und das Licht ansehen. Und das machte den Weg für das Abraham-Abkommen frei. Denn laut Papst Franziskus gibt es mehr als einen Weg, um Gott nahe zu kommen.
Ja.
Martin, ist das jetzt biblisch?
Nein.
Nein, denn die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg, auf dem man sich Gott nähern kann. Kann also eine Organisation, die christlich ist, sich theologisch mit einer Organisation vereinen, die das Christentum verneint?
Das geht keinesfalls. In der Bibel heißt es ganz deutlich, gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind?
Okay, aber es geht sogar noch weiter zurück als das. Wenn man sehen möchte, was jetzt in der römisch-katholischen Kirche vorgeht, dann haben wir eine unglaubliche Gelegenheit, um die Erfüllung der Prophetie zu sehen.
Wir erwähnten ein bisschen davon, als Papst Franziskus so krank war. Jetzt kommt es zum Tragen. Wie du schon sagtest, jetzt ist eine sehr gute Gelegenheit, zu sehen, wie es sich entfaltet.
Und dann gibt es jene, die an der Ansicht festhielten, dass Papst Franziskus definitiv der letzte Papst wäre. In einer unserer früheren Sendungen von What's a Prof distanzierten wir uns davon. Denn so wie die Prophetie geschrieben ist und geschichtlich fortläuft, legt die Betonung nicht auf eine Einzelperson. Außer die Einzelperson wird besonders erwähnt. Wie etwa den ersten König von Griechenland, das war Alexander der Große. Sondern in der Bibel sind die Prinzipien erwähnt. Also müssen wir uns das Geschehen von den historischen Wurzeln her betrachten und auch warum der Katholizismus anfing, die mächtigste christliche Bewegung zu werden. Wobei man christlich in Anführungszeichen setzen sollte. Und gewissermaßen alle anderen überrollte. Dann warf die Reformation sie zurück, stimmt's? Und rückte die Dinge ins rechte Licht. Jetzt scheint die protestantische Reformation vorbei zu sein. Wodurch wurde das erreicht und warum? Nun, die Leute sagen, Rom hat sich geändert.
Ja.
Doch Rom mag sich vielleicht in ihren Gebärden ändern. Oder es mag den Anschein haben, ob es sich in einer Einstellung ändert. Aber wenn Rom sich nicht in ihrer Lehre ändert, dann hat Rom sich nicht geändert.
So ist es.
Der Rest ist Fassade. Also, die Bibel sagt, dass eines der Schlüsselthemen der Endzeit Verführung ist. Jesus sagte, habt Acht, dass niemand euch verführt. Nun, wir sprachen erst kürzlich auf der Zeltversammlung über Verführung und was in groben Zügen die Absicht bei Verführung ist. Bei Verführung steckt die Absicht dahinter, jemanden etwas glauben zu machen, was nicht wahr ist.
So ist es.
Das ist das Ziel von Verführung. Bedeutet das notwendigerweise, dass die Menschen, die die Verführung praktizieren, Verführer sind?
Nein, sie können selbst getäuscht sein.
Genau. Laut Definition sind die Verführer, wenn sie die Täuschung praktizieren. Aber es können Verführer sein, die es nicht wissen, weil sie in Wirklichkeit die Idee geschluckt haben, dass was auch immer sie glauben, wahr sei. Was eben zufälligerweise eine Täuschung ist.
Ja.
Okay, nun, Sagt die Bibel auch, dass der Teufel hinging, um wie viele von der Welt zu täuschen?
Die ganze Welt.
Die ganze Welt. Martin, das bedeutet, dass die ganze Welt der Täuschung unterliegt.
Ja.
Nun, das ist ein sehr ernster Sachverhalt. Also, wie wissen wir, wer wen verführt? Und wo finden wir diese Wahrheit?
Es gibt nur eine wirkliche Wahrheit.
Kann man sie in der Tradition finden?
In der Bibel.
Okay. Aber die römisch-katholische Kirche sagt, dass Tradition der Rahmen ist, in dem sie die Wahrheit identifiziert. Und die römisch-katholische Kirche gründet ihre Moralität auch nicht auf die Bibel.
Nein.
Sie gründet sie auf das Naturrecht. Nun, Naturrecht ist das, was die Gesellschaft von Natur aus tut.
Es ist das, was akzeptabel ist.
Ja, das, was normalerweise in einer Gesellschaft akzeptiert ist. Das ist das Naturgesetz, weil man es von Natur aus macht.
Bei der Zeltversammlung gab ich ein Beispiel dafür. Wenn man sich auf einer Insel von Kannibalen befindet, dann sagt das Naturrecht, dass es okay ist, ein Kannibale zu sein.
Ja, bis etwas anders passiert und sie Teil einer größeren Gesellschaft werden, die das nicht haben. Also, letztlich gründet sich das Naturrecht auf die Normen, die eben gerade von der Gesellschaft als akzeptabel angesehen werden. Haben wir eine gefallene Natur?
Ja.
Und wie bösartig ist unser Herz?
Unverbesserlich.
Unverbesserlich bösartig oder arglistig. Also möchtest du deine Moralität auf ein unverbesserlich bösartiges Herz gründen?
Nein, definitiv nicht. Hollywood sagt einem ständig, dass wir genau dem folgen sollen.
Okay, was ist, wenn du in einer Stadt wie Sodom lebst? Würde das Naturrecht verkünden, dass die Handlungen dieser bestimmten Stadt akzeptabel sind?
Ja.
Okay. Und die Schrift gründet ihre Moralität auf einen höheren Standard, auf einen göttlichen Standard, der nicht von Menschen diktiert wurde, sondern von Gott. Der von Gottes Finger in Stein geschrieben wurde. Wenn wir die Redewendung gebrauchen, dass etwas in Stein gemeißelt ist, dann ist das unerschütterlich. Unveränderlich.
Ja, unveränderlich.
Es ist wie das Gesetz der Meder und Perser, stimmt's?
Ja.
Wenn wir also besprechen, was jetzt im Vatikan passiert, Martin, sollten wir eigentlich in der Geschichte weit zurückgehen. Dann wollen wir ein wenig über Papst Franziskus sprechen und darüber, was in der Zukunft möglich sein könnte, richtig? Zuerst die Frage, wie der Katholizismus entstand und wie er an die Macht kam. Geht man in der Geschichte zur Urkirche zurück, bestand sie aus den Jüngern und aus denen, die sich den Jüngern anschlossen. Richtig? Und diese Kirche erlebte ihre Blütezeit hauptsächlich im Osten. Also der Sitz der Christenheit befand sich in Antiochien. Und als sie sich verbreitete, verbreitete sie sich auch in andere Gebiete. Und dann auch nach Rom. Jetzt ist es interessant, dass die römisch-katholische Kirche bloß eine Kirche in Rom war.
Aha.
Und der römische Kaiser regierte immer noch von Rom aus. Und die Juden, die Zeloten, befanden sich ständig im Krieg mit den Römern. Und schließlich reichte es den Römern. Also belagerten sie Jerusalem. Und im Jahr 70 nach Christus wurde Jerusalem von Titus zerstört, richtig?
Ja.
Das Interessante ist, dass die Juden ihre Tätlichkeiten nicht einstellten, denn die Hoffnung war, dass ihnen das Reich gegeben würde. Sie wandten die Verheißungen falsch an. Und was sie für die Wiederkunft hielten, machten sie sich selbst zu eigen, dass sie das Reich erhalten würden.
Ein irdisches Reich.
Und sie verneinten das erste Kommen gänzlich, was er das Reich aufrichten sollte, indem man Christus annahm und sich von der Übertretung des Gesetzes abwendete. Doch das war nicht Teil ihres Programmes. Sogar einige der Jünger hatten dieses Denken.
Stimmt, bis zur Kreuzigung. Deshalb waren sie enttäuscht, als Jesus gekreuzigt wurde.
Einer von ihnen war sogar ein Zelot. Einer, der wirklich entschlossen war, die Römer auszulöschen, stimmt's? Wie dem auch sei, sie hörten nicht mit den Angriffen auf. Fast wie terroristische Anschläge gegen römische Legionen oder Soldaten. Und sie belästigten die Römer andauernd. Kurz nach dem Jahr 115 nach Christus regierte der Kaiser Hadrian. Und dem Kaiser Hadrian stand es bis hier oben. Es gab also eine zweite Zerstörung von Jerusalem, die noch schlimmer war als die erste. Und er vernichtete den jüdischen Staat vollständig und verstreute die Nationen. Und er verbot die jüdische Religion.
Okay.
Unter anderem verbot er das Halten des Sabbats. Das brachte die ganze Christenheit in große Verlegenheit, weil sie bis dahin alle den Sabbat hielten. Es ist gut dokumentiert, dass die Kirche des Ostens den Sabbat hielt. Und in Afrika hielten sie den Sabbat. Und sogar die keltische Kirche und die Waldenser und die Albigenser, sie alle hielten den Sabbat, stimmt's? Wie sollten sie nun diesen Schlag umschiffen? Wie würden sie nicht mit den Juden in einen Topf geworfen werden? Und der Bischof von Rom kam mit einer cleveren Idee an, dass er diesbezüglich einen Kompromiss eingehen und sagen könne, wir sind keine Juden. Und wir müssen nicht wirklich den Sabbat halten. Wir können den ersten Tag der Woche halten und ihn als den Tag der Auferstehung feiern. Und dann wird man uns nicht mit den Juden in Verbindung bringen. Im Grunde fing es hier an.
Okay, also da wurde das Halten des Sonntags wirklich ein Thema.
Also der Bischof von Rom war derjenige, der das Halten des Sonntags einführte. Und schließlich überzeugte er einige seiner Landleute in Alexandrien, das Gleiche zu tun. So hatte man diese zwei Enklaven, die Sonntagshalter waren, und der Rest der christlichen Welt waren Sabbathalter. Im Laufe der Jahrhunderte gab es viele, viele Kriege und viele Versuche, Sabbathalter völlig auszulöschen. Aber es tauchte immer wieder irgendwo auf. Das geschah als erstes. Und das war ein Kompromiss mit der heidnischen Welt.
Ja, denn dort hatte man die Sonnenanbetung.
Ja, wenn man nun den ehrenwürdigen Tag der Sonne hatte, diese Solis, konnte man auch das Heidentum mit hineinziehen, weil es Ähnlichkeiten gab. Und was wäre, wenn man einige der Ideologien des Heidentums ebenfalls aufnehmen würde, Martin? Eines der Hauptmerkmale jeder einzelnen heidnischen Kultur in der Welt ist die Verehrung der Ahnen, der Ahnenkultur. Stimmt's?
Oh. Ganz genau.
Die Anbetung der Ahnen. Also entwickelten sie schließlich im römischen Umfeld eine Theologie, bei der den verstorbenen Vätern im Jenseits eine besondere Rolle zugewiesen wurde. Um das tun zu können, muss man die Lehre von der Unsterblichkeit annehmen.
Ja. Okay. Die erste Lüge.
Richtig. Die Lehre von der Unsterblichkeit ist ebenfalls ein fester Bestandteil jeder heidnischen Kultur. Sie bildet die Grundlage der heidnischen Kultur. Denn Menschen wurden im Jenseits schließlich zu Göttern. Rom ging nicht so weit, sie zu Göttern zu erheben, aber machte sie zu Mittlern, zu Bindegliedern zwischen Gott und den Menschen. Dann wuchs die Vorstellung, dass es in der heidnischen Kultur Priester gab und diese Priester Opfer brachten. Natürlich gab es auch in der jüdischen Religion Priester. Auch sie brachten Opfer. Und die Bibel sagt uns, als Christus gekreuzigt wurde, hört die Priesterschaft ein für alle Mal auf, hörte das Opfersystem auf zu existieren. Denn mit einem Opfer hat er es für immer vollkommen gemacht. Also das Neue Testament erwähnt keine Priester, sondern Diener. Diener des Wortes oder Hirten. Also, jetzt hatte man diese Vorstellung, dass der Prediger mit der Gemeinde arbeitete und dass der Priester, der Hohepriester, den man jetzt anbetete, Jesus Christus war, der den Platz des levitischen Systems eingenommen hatte. Er hatte das Priestertum nach der Ordnung des Melchisedeks angetreten.
Ja, kannst du diesen Teil einfach noch erklären? Was wäre passiert, wenn Jesus in den Tempel gegangen wäre?
Er wäre getötet worden.
Als er auf Erden war.
Ja, als er auf Erden war. Denn niemand durfte den Tempel betreten, außer bei Levit, richtig? Es mussten Nachfahren Aarons sein. Jesus war aus dem Stamm Juda. Als Judäer konnte er im Tempel keinen Dienst tun. Also war sein irdischer Dienst im Vorhof und er wurde zum Opfer. Dann wurde er zum Hohepriester eines Tempels, der nicht von Menschenhänden errichtet worden war. Das sagt der Hebräerbrief. Und es gibt nur einen Priester und nur einen Mittler. Und das ist der Mensch Jesus Christus. Aber im Heidentum war die Priesterschaft sehr wichtig. Sie brachten auch Opfer. Also nahm der Papst das Priestertum an. Martin, das bedeutet jetzt, dass sie keine Diener oder Pastoren sind, sondern diensttuende Priester, die ein Opfer bringen. Aber was war jetzt das Opfer? Es gab kein Opfer von Schafen oder Böcken, denn die Bibel sagt, dass er nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern einging, sondern Jesus ging mit seinem eigenen Blut ins Heiligtum ein, richtig? So entstanden eine Philosophie und Theologie, dass die Hostie des letzten Abendmahls das Opfer war. Aber als Priester muss es ein richtiges Opfer sein. Es muss eine Ausführung dessen sein, was zuvor geschah. Und hier entstanden die Lehre von der Transsubstitution. Dass das Brot zum buchstäblichen Leib Christi würde und der Wein zum buchstäblichen Blut Christi.
Nun, das ist fast, um es einmal sehr unverblümt zu sagen, wie Kannibalismus.
Ja, ganz recht. Dann ergibt sich natürlich ein Problem. Wenn man jemanden den Kelch reicht und er in der Gemeinde herumgereicht wird, wie es am Anfang üblich war, was ist, wenn jemand etwas verschüttet?
Ja.
Das wäre doch eine Katastrophe, richtig? Denn jetzt verschüttet man das buchstäbliche Blut Christi. Und so entschloss man sich, der Versammlung keinen Wein auszuteilen, sondern nur der Priester würde davon nehmen. Dann könnte er die Situation kontrollieren. So entwickelte sich das im Laufe der Zeit. Jetzt traten die Vorfahren schon als Fürsprecher für die Menschheit ein und dann hatten sie natürlich die Lehre von der Mariologie. Und das Papsttum entwickelte diese Lehre der Mariologie. Nun, die Bibel sagt uns, dass Maria, die Mutter von Jesus, unter dem Gesetz geboren war. Richtig? Sie war unter dem Gesetz geboren. Das heißt, sie wurde unter der Verdammung durch das Gesetz geboren. Und das bedeutet, dass sie Erlösung benötigt, wie jede andere auch. Jetzt entwickelte Rom eine Theologie, dass Gott so heilig ist, Jesus so heilig ist, dass er nicht in ein Gefäß kommen konnte, das eine gefallene Natur hat. Das ist in einem solchen Gedankenkonstrukt einfach nicht vorstellbar. Und so kamen sie auf die Idee, dass Maria durch einen wundersamen Beschluss unbefleckt erklärt worden wäre.
Okay.
Einige dieser Doktrinen werden erst zur Lehre. Nun, sie waren immer Lehre, sie wurden schon immer gelehrt, aber sie wurden nie unfehlbar erklärt. Das geschah bei einigen erst in den letzten ein, zwei Jahrhunderten. Also die Lehren haben sich im Laufe der Zeit entwickelt, richtig? Also wurde Maria durch einen Erlass Gottes für unbefleckt erklärt, sodass sie Christus gebären konnte.
Okay.
Deswegen stand er über der Menschheit. Er kam nicht den ganzen Weg zur Menschheit herab. Er wurde also nicht zum genau gleichen Fleisch, wie wir es sind. Und die Bibel sagt, wenn wir leugnen, dass er im Fleisch gekommen ist, wie wir es sind, dann ist man Antichrist. Das ist schon eine ganz schön schwere Anklage. Und so entwickelte sich diese Lehre und Maria war jetzt unbefleckt. Aber stell dir das einmal vor, Martin. Wenn Gott Maria per Erlass für unbefleckt erklären konnte, also ohne Sünde, könnte er es dann nicht auch für dich und für mich machen?
Ja, sicher doch. Christus hätte nicht sterben müssen.
Er hätte nicht sterben müssen. Denn dann wären wir sündlos erklärt worden, stimmt's? Die ganze Fragestellung zur Versöhnung ist jetzt höchst problematisch. Sie entwickelten also eine Theologie, dass Christus in Wirklichkeit nicht für dich starb. Er kam, um ein vollkommenes, gehorsames Beispiel zu setzen. Seine Werke waren vollkommen. Und diese perfekten Werke waren der Ausgleich für die Sündhaftigkeit der Menschen. Gott war also bereit, auf der Grundlage des Gehorsams Christi bis zum Tod den Menschen anzunehmen. Aber er vergoss sein Blut nicht wirklich für dich. Also muss man in der katholischen Lehre noch selbst den Preis bezahlen. Wir haben das schon oft gesagt, aber wir müssen es verstehen, um den Ernst der Streitfrage zu verstehen.
Wo es seinen Ursprung hat und höchstwahrscheinlich auch wohin es führt.
Richtig. Folgendes war passiert, Martin. Das römisch-katholische System hatte die heidnische Lehre der Reinigung durch Feuer angenommen. Das Fegefeuer, worin für die Sünden, die schon vergeben sind, bezahlt wird. Das heißt also, weil du ein Sünder bist, Martin, musst du deine Sünde bekennen. Aber du kannst sie nicht Gott bekennen, weil er ganz dort oben ist. Um das tun zu können, brauchst du etwas, was sich dazwischen befindet. Da kommt der Priester dazu und wo auch die Ahnen dazukommen.
Sie nehmen den Platz Christi ein.
Ja, sie nehmen den Platz Christi ein. Sie werden Fürsprecher und im Fall von Maria wird sie es so erhaben, dass sie Miterlöserin genannt wird.
Okay, man kann also nicht direkt mit Jesus sprechen oder zu ihm gehen. Man muss zu einem von den anderen gehen.
Stimmt. Wenn der Sünder sich im römisch-katholischen Denken direkt an Christus wendet, tut er das mit Furcht und Bangen. Er setzt also die Vermittlung durch die Mutter ein und sie trägt es dem Sohn vor.
Was machen sie mit dem Vers, dass alle, die mühselig und beladen sind, zu Christus kommen können?
Nein, man muss hingehen und einen Priester beichten. Die Entscheidung des Priesters, ob er vergibt oder nicht vergibt, hat Vorrang. Und gemäß katholischer Theologie muss Gott sich daran halten. Also wird der Priester auf Erden von der Position her höher gestellt als Christus selbst. So begann diese Lehre sich zu entwickeln. Es gab jetzt einen kleinen Wandel im Denken zum Fegefeuer. Man war ein Sünder, bekannte seine Sünden, ging zu einem Priester und beichtete seine Sünden und der Priester gab einem eine Bußübung. Das heißt, etwas, was man tun musste, um zu vergelten, um dafür zu zahlen. Nun, sobald man anfängt, für etwas zu zahlen, ist es nicht länger eine freie Gabe, Martin. Man musste als Gegenleistung etwas tun. Und wenn man starb, ging man ins Fegefeuer. Die Sünde war zwar vergeben, aber die Schuld war noch nicht beglichen. Sie muss im Fegefeuer wegbrennen. Und in der katholischen Theologie kann dieser Prozess eine sehr, sehr lange Zeit beanspruchen. Diese Theologie wuchs bis an einen Punkt, an dem die Menschen entsetzt waren. und sich vor dem Fegefeuer fürchteten. Denn sie würden vielleicht ein Jahrtausend darin zubringen, und das aufgrund eines kurzen Lebens hier auf Erden. Und wie funktionierte das? Nun, sie zahlten für ihre eigenen Sünden.
Geld.
Noch nicht.
Oh, jetzt geht es noch ums Fegefeuer, wo man durch Schmerz zahlt.
Ja, man bezahlt mit Schmerz. Und wie bekommt man eine baldige Freilassung aus diesem Schmerz?
Jetzt muss man Geld zahlen.
Ja, jetzt wird es interessant. Man entwickelte also eine Lehre vom Schatz der Verdienste. Wir haben das schon früher erklärt. Ich möchte dir jetzt einmal etwas sagen, Martin. Der arme Katholik, der in der Kirchenbank sitzt, hat keine Ahnung, wie das funktioniert. Sie glauben, dass Jesus den Preis beglichen hat. Sie glauben, dass sie zu Maria beten können und dass sie Fürsprache eingelegt. Aber sie glauben, dass Jesus Christus den Preis bezahlt hat. Nun, Christus bezahlt den ultimativen Preis, nämlich, dass er sein Leben gab. Aber eben nicht für dich. Nur bis zum Punkt des völligen Gehorsams, bis zum Tod. Jetzt stellte sich die Frage, wie erfahren diese Menschen Befreiung? Und so entwickelte sich die Theologie des sogenannten Gnadenschatzes, der Verdienste. Um in den Himmel zu kommen, brauchte man bestimmte verdienstvolle Punkte.
Ach so. Ja.
Kann ich es so ausdrücken? Das soll jetzt die Lehre etwas vereinfachen. Dieser Verdienst bestimmt, wie lange man im Fegefeuer sein wird. Jetzt entwickelte sich die Theologie, dass der Papst zum Gnadenschatz der Verdienste Zugang hatte. Martin, diese Heiligen taten mehr als notwendig war, um sich den Himmel zu verdienen. Also gab es noch zusätzliche Verdienste. Und das ging in diese Schatzruhe. Und natürlich sind Christi wertvollste Taten unermesslich. Die ging ebenfalls in die Schatztruhe. Und die Verdienste von Maria waren gemäß ihrer Lehre die höchsten und flossen ebenfalls in die Schatztruhe. Also hat der Papst im Grunde einen unbegrenzten Eimer, eine überfließende Schatztruhe des Verdienstes. Und er konnte diese Verdienste jemandem geben, dem sie fehlten, im Jenseits.
Ja, im Fegefeuer. Die fragliche Person ist schon verstorben und jetzt im Fegefeuer.
Im Fegefeuer und leidet dort entsetzlich Schmerzen. Und der Papst hat jetzt die Macht, diesen Schmerz zu lindern, indem er ihm etwas von diesem Verdienst zukommen lässt. Was bedeutet, dass er früher als normal aus dem Fegefeuer herauskam?
Okay, das Fegefeuer ist also wie eine Mini-Hölle.
Ja, es ist eine Mini-Hölle. Es ist so eine Zwischenhölle. Wenn man natürlich seine Sünden nie einem Priester bekannt hat und man Todessünden begangen hat, wie sie es bezeichnen, denn sie entwickelten Sündenkategorien, dann ging man schnurstracks in die Hölle. Dann kann man gar nicht in diesen Prozess. Das Fegefeuer ist also für gebeichtete Sünden. Also wurde die Priesterschaft unbedingt notwendig für die Erlösung. Ohne Priester hatte man keinen Zugang zum Himmel. Und die ganze Gesellschaft hing fest am Haken dieses Systems. Schließlich wurde es zu einem Punkt, der zum Nachdenken anregte, dass nämlich diese Verdienste offensichtlich einen Wert hatten. Stimmt's?
Natürlich.
Denn es konnte viel Schmerz wegnehmen. Wie wäre es, wenn man die Verdienste verkauft? Und damit fingen sie dann an. Man begann, Verdienste zu verkaufen. Das nannte man einen Ablass. Im Mittelalter verkauften sie die Verdienste gegen Geld. Man hatte einen Tetzel, der herumzog und all diese Dinge. Und die Welt lag in völliger Finsternis. Martin, den ersten Punkt, den du verstehen musst, ist folgender. Jeder muss ihn verstehen. Dieses System ist schon länger nicht mehr auf die Bibel gestützt oder christlich.
Nein, schon lange nicht mehr. Alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, nichts davon gründet sich auf die Bibel.
Nichts davon, denn jetzt ist man vom System abhängig. Vom Priester, damit einem die Sünden vergeben werden. Man ist vom Papst abhängig, damit einem Verdienst zugeteilt wird. Und man bezahlt selbst den Preis für alles, was man getan hat. Sogar Wenn einem die Sünden vergeben wurden, dann wird man immer noch hingehen und dafür bezahlen. Wer wird zu dem, der die Sünde trägt?
Man selbst.
Du selbst. Christus wird also aus der Gleichung völlig herausgenommen. Wir haben ein völlig heidnisches System. Es ist nicht das Christentum. Es beschwört zwar den Namen Christi und es sagt, dass Christus es uns ermöglichte, ewiges Leben zu haben. Nur weil sein Verdienst so großartig war und seine Werke so wunderbar waren, dass Gott sich wegen der Größe von Jesus' Handeln entschloss, der Menschheit zu vergeben, sobald sie einmal für ihre Sünde gezahlt hatte. Verstehst du, was da läuft?
Ja, es ist zu 100% das Gegenteil.
Das ist keine christliche Lehre, es ist eine heidnische Lehre.
Deshalb ist es keine christliche Kirche.
Richtig. Und noch etwas geschah, Martin. Die Welt versank in Finsternis. Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Es gibt noch einen weiteren traurigen Punkt dabei. Die Menschen, die größtenteils Analphabeten waren, hatten keine Mittel zur Hand, um dieses System auf dessen Wahrhaftigkeit zu prüfen. Sie glaubten es einfach. Und dann vergrub Rom noch dazu die Schrift in der lateinischen Sprache, was keiner sprach. Und so war es eine sehr mystische, geheimnisvolle Religion. Zeremonien und Pomp und Glanz nahmen den Platz des Eigentlichen ein.
Tatsächlich wurden die Menschen von Furcht beherrscht.
Sie wurden von Furcht beherrscht. Dann kam die Reformation. Und sie nahm wegen der Ablässe ihren Anfang. Martin Luther erkannte, dass Ablässe keinen Sinn ergaben. Und er hatte in seinem Kloster angefangen, die Bibel auf Latein zu studieren. Es ist interessant, dass Jan Hus schon hunderte Jahre vor ihm erkannt hatte, dass Ablässe nicht von Gott kamen, dass sie ein Mittel zur Simonie waren, das mit dem Evangelium von Christentum geschachert wurde. Als nun die Reformation kam und sie das Wort wiederentdeckten, übersetzte Martin Luther die Bibel in die Sprache des Volkes. Tyndale tat das Gleiche mit der englischen Sprache. Jetzt, da die Bibel zur Verfügung stand und die Menschen es selbst lesen konnten, lösten sich all diese päpstlichen Lehren, die sich auf Tradition, Heidentum und griechischen Philosophien gründeten, einfach auf. Sie wurden weggefegt. Und Christus wurde wieder ins Zentrum gestellt. Erlösung kam durch des Lammes Blut. Christus bezahlte die Strafe. Der Zorn, der den Menschen treffen sollte, kam über Christus. Und er nahm es willentlich auf sich. Jetzt würden viele katholische Theologen sagen, nun in diesem Fall musst du den Vater hassen und den Sohn lieben. Aber es war eine gemeinsame Entscheidung. Sie würden die Strafe zahlen und Christus würde für uns zur Sünde. Deshalb musste Mose die Schlange erhöhen. Nicht, weil die Schlange dein Erlöser ist, sondern weil Christus für uns zur Sünde wurde und den Preis bezahlte. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Und als dieser Vorhang zerriss, hatte man direkten Zugang zum Thron. Es gab keine Priesterschaft mehr. Sie hörte auf. Jetzt hatte man Pastoren, Diener. Sie standen auf der gleichen Ebene wie die Gemeinde. Niemand stand höher. Es gab eine Hierarchie, aber keine Herrschaft. Ihr sollt nicht übereinander herrschen, sagte Jesus. Es war also ein völlig anderes System. Und die protestantische Reformation verstand schrittweise. Moment mal, dann kann es keine Messe geben. Wir müssen wieder zum Abendmahl zurückkehren, weil es keine Transsubstantiation geben kann. Denn das wäre ein tatsächliches Opfer, das einen Priester und einen Altar erfordert. So warf der Protestantismus alle Altäre aus den Kirchen hinaus. Sie hatten die normale, symbolische Botschaft des Abendmahls, in dem der Tat Gottes gedacht wurde, die schon vollzogen war. Kannst du mir folgen?
Ja.
Okay. Das trat einen Krieg los. Jesus war zurück im Zentrum. So etwas wie eine Messe gab es nicht. So etwas wie Ahnenkult gab es nicht. Es gab keine Heiligen als Mittler im Himmel. Maria konnte niemals Mittlerin sein. Denn es gibt einen Mittler zwischen den Menschen und Gott, der Mann Jesus Christus. Das waren also weitreichende lehrtechnische Unterschiede, die man nicht überbrücken konnte. Wie wurden sie überbrückt? Nun, Rom rief andere Mächte auf den Plan, unter anderem die Jesuiten. Die Idee dahinter war, eine Gegenreformation zu gründen. Sie nutzten dazu das Theater, und das Jesuitentheater wurde zur Norm. Dort brachten sie das Heidentum hinein und vermischten es mit anderen Vorstellungen. Und sie fingen an, Bildungen und Erziehungen zu übernehmen. Und schließlich gingen sie in England so weit, an der Oxford University die Oxford-Bewegung einzuführen. Und alles, was zuvor hinausgeworfen worden war, die Altäre und die Bilder, das kam langsam zurück, weil die Menschheit etwas sehen will. Sie wollen etwas berühren. Sie wollen zu jemandem beichten können. Dann fühlen sie sich besser. Wogegen man es bei Jesus im Glauben tun muss.
Und das wollen sie nicht.
Sie wollen das nicht. Die ganze Lehre von der Rechtfertigung, wie man gerechtfertigt wird, man wird allein durch den Glauben an das versöhnte Blut Jesu Christi gerechtfertigt. Also das Mittelalter löste sich auf. Das Licht Christi kam in die Welt und die Welt blühte auf. Dann kam die Oxford-Bewegung. Dann kam die ökumenische Bewegung, weil es Zeit braucht. Unterminierte Rom über Jahrhunderte hinweg Stück für Stück den Protestantismus.
Ebenfalls unter einem Deckmantel.
Martin, ich glaube, dass sie letztendlich auch hinter der völligen Liberalisierung der Menschheit und der völligen Missachtung jeglichen Gesetzes stecken, sei es von Gott oder von Menschen. Was ein Chaos zur Folge hat, das die Menschheit nicht ertragen kann.
Nein, sie sind die Anstifter dieser ganzen Sache.
Sie selbst schwangen das Pendel zu einem absoluten Tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Das war in der Französischen Revolution. Dann erlaubten sie den Regierungen diese liberale Haltung, wo niemand die Kontrolle hat. Und die Zersetzung und Entwürdigung der Menschheit begann. Und wir sind jetzt an dem Punkt, an dem das Pendel zurückschwingen muss. Lass mich dir etwas aus dem Geist der Weissagung vorlesen und dann werden wir zu Papst Franziskus kommen.
Okay, ich möchte nur etwas einwerfen. Wir haben von diesem Pendel wahrscheinlich schon von Anfang an gesprochen.
Ja, das stimmt.
Und dann schwang es im politischen Bereich schon um.
Richtig. Lass mich dir jetzt etwas vorlesen. Das stammt jetzt aus dem großen Kampf. Unter denen, die berufen wurden, die Gemeinde aus der Finsternis in das Licht eines reinen Glaubens zu führen, stand Martin Luther an vorderster Stelle. Eifrig, feurig und hingebungsvoll kannte er kein Bangen, außer der Gottesfurcht, und ließ keine andere Grundlage für den religiösen Glauben gelten als die Heilige Schrift. Luther war der Mann für seine Zeit. Durch ihn führte Gott ein großes Werk für die Reformation der Kirche und die Erleuchtung der Welt aus. Lass uns fortfahren. Also, dieses heidnische System wurde durch den Protestantismus in weiten Gebieten der Welt weggefegt. Das Papsttum klammerte sich an einige Gebiete und behielt sie auch durch militärische Maßnahmen. Aber dann benutzte es andere Methoden, um den Protestantismus langsam zum Zerfall zu bringen. Hier ist ein weiteres Zitat, Martin. Ich werde es vorlesen, obwohl es ziemlich lang ist. Der Aufstieg der römischen Kirche zur Macht kennzeichnet den Beginn des finsteren Mittelalters. Je mehr ihre Macht zunahm, desto dichter wurde die Finsternis. Der Glaube wurde von Christus, dem wahren Grund, auf den Papst in Rom übertragen. Er hatte Zugang zum Gnadenschutz. Statt für die Vergebung der Sünden und das ewige Heil auf den Sohn Gottes zu vertrauen, sah das Volk auf den Papst und auf die von ihm bevollmächtigten Priester und Prälaten. Es wurde gelehrt, dass Papst sei der irdische Mittler und niemand könnte sich Gott nähern, es sei denn durch ihn. Ferner wurde verkündet, dass er für die Menschen Gottes Stelle einnehmen und ihm deshalb unbedingt zu gehorchen sei, wie einem Gott. Ein Abweichen von seinen Forderungen genügte, um die Schuldigen mit härtesten Strafen für Leib und Seele zu belegen. So wurden die Gemüter des Volkes an Gott abgelenkt und auf fehlbare, irrende und grausame Menschen gerichtet, ja, mehr noch auf den Fürsten der Finsternis selbst, der durch diese Menschen seine Macht ausübte. Die Sünde war unter dem Gewand der Heiligen verborgen. Wenn die Heilige Schrift unterdrückt wird und Menschen sich selbst an die oberste Stelle setzen, können wir nichts anderes erwarten als Betrug, Täuschung und erniedrigende Ungerechtigkeit. Mit der Höherstellung menschlicher Gesetze, Überlieferungen und Verordnungen wurde die Verderbnis offenbar, die stets aus der Verwerfung göttlicher Gebote hervorgeht. Sie hatten also ein neues System der Moralität. Gottes Gesetz war verschwunden. Der Sabbat war durch die Sonntagsheiligung ersetzt. Denn er war Dies Solis, der ehrwürdige Tag der Sonne. Die Kirchen schauten nach Osten und der Priester blickte nach Osten, wenn er seinen Frevel auf das Opfer darbrachte, indem er das wiederholte, was Christus ein für alle Mal getan hatte.
Ja, und sie sagen auch, dass die Erlösung in der Kirche liege, also im System.
Ohne die katholische Kirche gibt es keine Erlösung, außer sie wird von ihrer Autorität auf andere übertragen. Nun, eines ist interessant, Martin, nämlich dass Verführen ein Ziel hat. Nun, was ist die tiefere Absicht, das eigentliche Ziel der Verführung? Das eigentliche Ziel war Christus, seinen Erbes zu berauben. Denn wenn man den Erlösungsplan wegnehmen kann und ihn mit etwas anderem ersetzen kann, dann hat man Christus sein Erbes beraubt. Denn der Weg führt nirgendwo hin. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und er war ein völlig neues System. Nun, wer hätte je gedacht, dass ein Zeitalter der Finsternis mit solch finsteren Lehren jemals wieder von der Welt angenommen werden könnte? Sicherlich sollte doch die Finsternis für immer weggefegt sein.
Nun, sieht denn die römisch-katholische Kirche ihr System, diese Jahre, diese Jahrhunderte als finster an?
Nein, sie sehen sie als Licht. Und wir werden das gleich sehen. Hier ist ein weiteres Zitat aus dem großen Kampf von Seite 573, Absatz 2. Es hat sich erwiesen, dass eine Zeit tiefster geistiger Finsternis dem Erfolg des Papsttums günstig ist. Und es wird sich noch zeigen, dass eine Zeit großen geistigen Lichts sein Gedeihen nicht minder fördert. Nun möchte ich von hier aus beginnen. Mit Papst Franziskus hatte man einen Papst, der ultraliberal war. Man kann ihn einen Woken-Papst nennen. Die Medien und die Konservativen waren über einige seiner Aktivitäten hochgradig verärgert. Besonders, weil er die lateinische Messe verbot, außer für einige Orden, bei denen diese spezielle Handlung fest verwurzelt war. Dann seine Wokeness, wie er zu männlich und weiblich stand, zur LGBT-Community, all diese Themen, alle.
Abtreibung.
Und er erlaubte sogar Präsidenten, die für die Abtreibung waren, an der Messe teilzunehmen, was sowieso ein frevelhaftes Opfer ist. Martin, diese Wokeness war der Höhepunkt der Liberalisierung, stimmt's?
Ja, das war es. Es war deren Gipfel. Sie kämpften so lange für diese Zeit, in der das ganz oben herrschte. Und es wurde so.
Es kam so weit, dass die Menschheit keinen Sinn mehr im Christentum sah, weil es zahnlos geworden war. Denn es erlaubte alles, auch wenn es verdorben war, stimmt's? Und so verließen die Menschen die Kirchen in Scharen. Die Kirchen waren leer. Einige wurden zu Kneipen oder zu anderem, aber einige wurden wunderschön erhalten. Sie sind für etwas bereit. Einige wurden kürzlich großartig angelegt, renoviert.
Weil sie abbrannten.
Ja, und sie werden wieder auferleben, so wie sie früher waren. Denn das Papsttum möchte die Menschen zu dem zurückrufen, was sie Licht nennen. Das Mittelalter.
So ist es. Wenn man es mit der biblischen Lehre und dem Licht vergleicht, ist es völlige Finsternis.
Völlige Finsternis. Hier hatte man Benedikt, der ein Konservativer war.
Noch ein Wort, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ein weiteres Wort ist traditionell.
Ja, nichts außer Tradition, nichts, was sich auf die Bibel gründet. Und dann hatte man einen Ersatz noch zu Lebzeiten, Papst Franziskus. Und man hatte eine superliberale Agenda und alle Superliberalen liebten ihn. Er war ihr Held. Und die Konservativen wurden mehr und mehr entmachtet. Sie waren sehr unglücklich. Nun, wenn man das hernimmt, was gerade in den Vereinigten Staaten geschieht, schwingt es da zum liberalen Katholizismus oder zur konservativen Theologie?
Nun, wir sprachen doch über das Kabinett, die Menschen um Trump und die Leute darin. Alles konservative, traditionelle Katholiken.
Hochgradig katholisch, hochgradig traditionell. Und eine Theologie vor dem Zweiten Vatikanum. Jetzt hatten wir eine Theologie nach dem Zweiten Vatikanum. Wenn wir die Menschheit zu einer Theologie vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil zurückbringen können, dann wird das Papsttum völlig wiederhergestellt werden zu dem, was es im Mittelalter war. Würden die Wunde dann geheilt sein?
Sie würde geheilt sein.
Nun, was wäre, wenn Kirche und Staat dann zurückkommen und gleichzeitig die Philosophie und das Zeichen ihrer Autorität akzeptieren würden und das in die Gesellschaft einführen würden? Wäre das nicht erstaunlich?
Das wäre es. Und die Leute würden es mehrheitlich annehmen.
Richtig.
Denn sie haben vom anderen Teil der Wokeness so die Nase voll.
Nun, lass uns ein paar Dinge betrachten. Papst Franziskus hinterließ einen letzten Willen, ein Testament.
Ja.
Worin er erklärte, dass er ein sehr einfaches Begräbnis wünsche. Aber wem übergab er sich? Wem übergab er seine Seele?
Maria.
Maria? Nun, wer wird dich auferstehen lassen? Das ist doch Jesus Christus, richtig? An ihn sollen wir doch glauben. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, stimmt's? Also hier haben wir eine Alternative. Wenn nun Maria eine Miterlösung ist, wie Rom behauptet, und eine Co-Mittlerin, dann verneint das die Bibel, denn sie sagt, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und nur ein Fürsprecher, richtig? Also das ist eine heidnische Struktur. Wenn es nicht für Jesus steht, dann muss es in gewisser Hinsicht für seinen Gegner stehen. Für jemanden, der seine Stelle einnimmt.
Antichrist.
Antichrist. Es ist ein ganzes antichristliches System. Wenn man ein paar Heilige hineinwirft, um es weniger hart zu machen, dann ist das doch etwas, was Menschen gern verstehen würden, stimmt's? Und dann verbietet die Bibel immer noch wiederholende Gebete. Aber was ist der Rosenkranz anders als Gebetswiederholungen? Und im Rosenkranz gibt es 10 Gegrüßt seist du, Maria, auf ein Vaterunser. Wer hat also den Vorrang? Maria. Jetzt hat Papst Franziskus sich Maria übergeben, wie es auch Papst Johannes Paul II. Tat. Sie übergaben sich Maria. Es ist also ein antichristliches System. Und Martin, was geschieht in den Vereinigten Staaten im Kabinett? Hatten Sie nicht kürzlich ein Treffen, an dem Katholiken teilnahmen?
So ist es in Mar-a-Lago.
In Mar-a-Lago?
Da gab es ein großes Treffen, Katholiken für Katholiken. Und es waren alles traditionelle Katholiken, die sich an der Zeit vor dem Zweiten Vatikanum orientieren. Jeder, der in diesem Umfeld etwas zu sagen hat, war dort und hielt Reden.
Ja, und es ist interessant, dass es über das Osterwochenende dieses Treffen gab, bei dem Christus erneut hervorgehoben wurde und Franklin Graham ganz aus dem Häuschen war, wegen des Wandels, der stattgefunden hatte.
Genau. Im letzten Jahr war es dem Transgendertum oder so etwas geweiht.
Richtig. Etwas ist noch faszinierender. Nicht nur das Kabinett hat sich zu einem traditionellen Katholizismus hinbewegt und zeigt es offen mit Aschermittwochsfeiern und so weiter. Mit einem Vizepräsidenten, der das Aschekreuz empfängt und so weiter. Und der Protestantismus sagt kein Wort dazu.
Nichts.
Der Protestantismus existiert gar nicht mehr.
Tatsächlich klatscht er Beifall.
Ja, er applaudiert dazu. Sie sind also zum traditionellen Katholizismus zurückgekehrt.
Ja, und sie sehnen sich danach.
Sie sagen keinen Pieps. Können sie noch Protestanten sein? Protestieren sie gegen die Lehren Roms?
Nein.
Nein. Sie schauen auf die Suppenküchen, sie schauen auf die Erweckung, sie schauen auf die Wiederbelebung der Moralität. Sie sind alle ganz aus dem Häuschen, aber sie wissen nicht, worauf sich diese Moralität gründet. Auf Naturrecht.
Und auch nicht, wohin es führt.
Ja, und wohin es führt. Und während man während der letzten paar Jahre einen massiven Rückgang hatte, hat man jetzt ursprünglich ein massives Wiederauferleben des Katholizismus.
Es brauchte nur ein paar Monate.
Und was benutzen Sie? Bedienen Sie sich nicht bekannter Persönlichkeiten?
Oh ja.
Die sich alle dem Katholizismus zuwandten?
Einer nach dem anderen.
Und was geschieht jetzt mit der Jugend?
Nun, wie du sagtest, während es früher so war, dass die Kirchen leer blieben, strömen sie jetzt hinein.
Sie können gar nicht Schritt halten.
Beim Katholizismus.
Und wohin geht es? Geht es in Richtung Protestantismus oder in Richtung Katholizismus?
Zum Katholizismus. Das Interessante daran ist, dass sie wollen, dass die konservative Tradition zurückkommt.
Alles klar. Also, die Jugend will den konservativen, traditionellen Katholizismus. Der Mann, der dem im Weg stand, war Papst Franziskus. Richtig? Ich weiß nicht, ob irgendjemand den Film Konklave gesehen hat, worin gewissermaßen die Wahl des nächsten Papstes behandelt wird. Sie sagen, sie könnten nicht zum alten Stand zurückkehren. So nehmen sie einen Hermaphroditen beiderlei Geschlechts und er wird zum Papst. Was zeigt, dass das moderne Papsttum jeden einschließen würde und Wokeness und all diese Ideologien nicht verschwinden würden. Aber Martin, es gibt Priester und Prälaten, die sagen, dass wir zu den alten Traditionen zurückgehen müssen. Und sie sagen, wir müssen zum Licht zurück.
Ja, sie nennen es Licht.
Sie nennen es Licht, aber die Geschichte nennt es das finstere Mittelalter. Martin, für mich ist das sehr spannend, denn wenn sie das schaffen, wenn es ihnen gelingt, zu dem zurückzugehen, was sie Licht nennen, dann sagen sie buchstäblich, dass die Finsternis des Mittelalters Licht war. Nun, was sagt die Bibel dazu?
Wehe dem.
Wehe dem, der Licht Finsternis nennt und Finsternis Licht. Martin, das ist der ultimative Verrat an Jesus Christus. Denn dann würde das ganze System weggespült werden. Übrigens, gab Papst Franziskus Ablässe heraus?
Ja.
Stand er also fest für Ablässe ein?
Und wie? Das heilige Jahr, er öffnete die Pforte und all das.
Martin, wenn man Ablässe hat, dann ist Christus kein Mittler, der den Preis für unsere Sünden gezahlt hat. Denn dann bräuchte man keinen Ablass. Alles, was es braucht, ist auf seine Knie zu gehen und ihm für das Opfer zu danken, es ihm Glauben anzunehmen und es sich zu eigen zu machen. Und wie wir es schon tausendmal gesagt haben, die schlimmsten Sünden, die der Protestantismus meiner Meinung nach in den letzten Jahrzehnten begangen hat, bei der Lehre der Rechtfertigung Kompromisse einzugehen.
Hundertprozentig.
Was die Säule des Protestantismus ist. Und diese gemeinsame Erklärung, die ich noch einmal zitieren möchte, die besagt, durch Gnade allein, durch Christi rettende Werke sind wir gerechtfertigt.
Nein.
Das ist teuflisch.
Ja.
Denn unsere Rechtfertigung geschieht allein durch Glauben an Christi versöhntes Blut. Christi rettende Werke gehen in den Schatz der Verdienste. Das ist katholische Lehre. Und man wird allein aus Glauben gerettet. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, gerettet zu werden. Ja, man empfängt Gnade, aber man muss es sich im Glauben aneignen. Das ist Rechtfertigung. Der Kompromiss ist total katholisch.
Ja, sagen wir es doch unverblümt. Jeder, der diese Erklärung unterzeichnete, ist wieder zurück unter dem Katholischen. Und sie sagen, es ist das Höchste.
Ja, und weil die Welt so chaotisch ist, ist der Protestantismus willens, da mitzugehen. Einfach, um etwas Moralität zurückzubekommen. Wobei es einem christlichen Anstrich hat. Nun, gibt es ein Video, worin ein Priester etwas bei einem Interview sagt? Können wir das abspielen?
Ja, lass es mich abspielen.
Nun, was glauben Sie? Wo befinden sich die Dinge gerade? Man sieht, wie sich zwei Lager auftun. Ich sollte vielleicht beide Seiten erklären. Die sozialen Medien sagen, wow, der woke Papst ist gestorben. Wie wird die Fortführung der Kirche aussehen? Werden wir die Rückkehr zu traditionellen katholischen Werten haben? Oder bewegen wir uns in eine völlig neue Richtung? Wie werden die Dinge Ihrer Meinung nach für die katholische Kirche weltweit laufen? Wenn wir uns die jüngere Generation betrachten, hatten wir in den letzten Monaten viele Zahlen, die von verschiedenen Organisationen herausgegeben wurden, die zeigen, dass jüngere Menschen nach Tradition suchen. Sie finden den katholischen Glauben, und das geschieht überall im Westen, besonders in Amerika und in meinem eigenen Land in Großbritannien, wo wir die Kirche von England haben, die seit den letzten 500 Jahren die vorherrschende Denomination ist. Und zum allerersten Mal sieht es so aus, als ob die Katholiken übernehmen. Wir sehen das flächendeckend, dieses Finden einer traditionellen Anbetung und traditioneller christlicher Werte. Also ich hoffe, dass das nächste Oberhaupt ein konservativer, traditioneller, richtig guter Katholik sein wird. Denn es ist einfach das perfekte Timing, nachdem die Jugend die nächste Generation nach Tradition und guter Lehre sucht. Wenn ein Papst jetzt aufsteht, der sie annehmen kann und die Tradition der Kirche annimmt, könnte das wirklich gut für die Welt sein. Wenn wir im Westen eine Rückkehr zum Christentum sehen, weg von Liberalismus und zunehmendem Säkularismus und all der Dinge, die uns zerreißen und eine Kultur des Todes einführen. Wir könnten wieder vom Licht wegsteuern, Entschuldigung, von der Finsternis weg zum Licht. Das zu sehen wäre eine wunderbare Sache.
Hast du das gehört?
Sie wollen, dass wir zum finsteren Mittelalter zurückkehren, aber sie nennen es Licht.
Im Grunde sagen sie, dass der Protestantismus nie fähig war, Moralität gesichert einzubeziehen. Dass sie darin absolut versagten. Nur der Katholizismus kann einem die benötigte Stabilität geben. Und wir müssen zum Licht zurückgehen. Und zum ersten Mal überflügelt der Katholizismus sogar die Kirche von England. Er überflügelt den Protestantismus überall in der Welt. Und er wird verehrt werden.
Mir kam gerade etwas. Weißt du, wie schlau sie waren? Sie haben in den letzten paar Monaten, seit Trump angefangen hat, den Katholizismus attraktiv gemacht.
Ja, dann sagt Cardinal Dolan, dass das Vorhersehung ist. Es ist das richtige Timing. Das richtige Timing wofür? Für den Katholizismus, das Zepter wieder an sich zu nehmen, um geschichtlich wieder ins Mittelalter zurückzuschreiten und verehrt zu werden? Und wer wird sie verehren? Der Spiritismus und der Protestantismus werden ihn zum Standard erhöhen. Und der Standard Gottes, die 10 Gebote, wie sie in Stein geschrieben stehen, werden in den Staub gelegt.
Ganz genau. Und das Problem dabei ist, dass die Protestanten sehr für diese ganze Bewegung sind. Denn wie du schon erwähntest, hat es den Anschein, als ob diese Moralität richtig wäre. Sie wollen genau ihr folgen, aber sie legen die Lehren beiseite.
Sie schauen auf eine Religion der Werke. Und Christus wird verneint. Und sie sehen keinen Unterschied zwischen einer römisch-katholischen Messe und einem protestantischen Abendmahl. Alles hat sich vermischt, weil sie die Lehre, die biblische Lehre, begraben haben, um Frieden und Einheit zu erreichen.
Ja.
Und Martin, das bringt das Fass zum Überlaufen. Gott gab jedem die Gelegenheit zu sehen, worum es im Katholizismus geht. Es ist ein antichristliches System, das den Namen Christi verwendet, um ihn zu verneinen. Sie setzen an den Stelle des großen Mittlers ein irdisches Mittleramt. In der Reformation wurde das offengelegt, in der Gegenreformation wurde es wieder vergraben. In den ökumenischen Gremien machte man es zahnlos. Und jetzt geht es wieder zurück zu dem, was von ihnen Licht genannt wird. Was aber die Bibel sogar die Geschichte Finsternis nennt. Ich erwarte, dass das Pendel zu einem konservativen Papst hinschwingt, wie es auch dieser Papst äußerte. Ich wäre sehr überrascht, wenn es nicht passiert. Aber wir warten ab und schauen. Wir sind keine Weisen, wir wissen nicht, was passieren wird. Aber wenn die katholische Kirche ihre Position als moralischer Führer der Menschheit einnehmen wird, dann muss sie diese Macht ergreifen, die sie im Mittelalter hatte. Sie muss sie wieder ergreifen. Und das wäre die völlige Heilung der Wunde. Und wenn sie den Staat dazu bringen kann, ihre Lehren zu unterstützen, dann wird das das Ende sein.
Das machen sie schon. Sie machen es schon.
Ich bin so froh, dass diese Dinge geschehen. Denn ich möchte wirklich heimgehen. Wie ist es bei dir?
Oh, sicher doch. Amen.
Ich möchte nicht sagen, dass ich froh bin, dass Papst Franziskus gegangen ist.
Nein.
Denn das wäre gemein. Aber ich sage, dass ich froh bin über die Möglichkeit, dass die letzten Ereignisse geschehen, wenn doch die Menschheit auf so machtvolle Weise gewarnt wurde. Dass sie das heidnische System beiseite legen und das wahre Evangelium der Erlösung in Jesus Christus annehmen sollten. Ein zweites Mal abzulehnen, ist wie eine zweite Belagerung Jerusalems. Es ist vorbei.
Wow. Nur dazu noch etwas. Rom kommt definitiv.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir wissen nicht, was als nächstes im Vatikan passieren wird. Aber wir wissen sehr wohl, was die Bibel sagt. Dass nämlich die Wunde geheilt wird und sie die Position wiedererlangen wird, die sie verloren hat. Und Herr, wenn sie sie wiedererlangt und die ganze Welt verführt und getäuscht ist, dann wird die Antwort eine Zeit der Trübsal sein, wie sie es nie zuvor gab. Die in den Plagen und der Wiederkunft Jesu ihren Höhepunkt finden wird, um sein Reich zu beanspruchen. Die Menschheit wird ihre Chance gehabt haben, sie werden sie offiziell abgelehnt haben und die Konsequenzen werden schrecklich sein. Hilf uns, als Einzelnen Entscheidungen zu treffen, die sich auf biblische Prinzipien gründen. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.
Amen.